Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen und einen Abschnitt aus Matthäus Kapitel 6, und zwar die Verse 5 bis 15. Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 15, wir hören das Wort des Herrn. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt oder beachtet zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Gemeinde unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, wenn wir von der Bergpredigt sprechen, wenn wir an die Bergpredigt denken, haben wir häufig nur einen bestimmten Teil der Bergpredigt vor Augen, oder? Zum Beispiel die Seligpreisungen. Oder aber wir denken an die Gebote, so wie Christus sie in Matthäus Kapitel 5 ausgelegt hat, namentlich dann das Gebot der Feindesliebe. Und gerade im letzten Fall taucht dann die Frage auf, zumindest denkt man es, zumindest im Geheimen, naja, ist ja alles richtig und schön, was der Herr da sagt, aber ist es auch realisierbar? Ist es überhaupt zu verwirklichen? Das kann ich ja sowieso nicht. In meiner Jugend habe ich einmal die Auslegung der Bergpredigt gehört, dass die Bergpredigt erst für ein als zukünftig gedachtes tausendjähriges Reich gilt. Also nach der Wiederkunft Christi. Naja gut, dann seien halt die Verhältnisse so, dass man das hier Gebotene halten könne. Aber das ist natürlich eine unsinnige Auslegung. Ich war gerade in dem Teil, den wir hier gelesen haben, bittet der Herr ja darum und lehrt uns zu bitten, dein Reich komme. Aber wenn wir über die Realisierbarkeit der Bergpredigt sprechen, und das gilt dann gerade über den Teil, über den wir heute Morgen nachdenken wollen, auf den wir heute Morgen hören wollen, auf den wir auch gestern Abend etwas gehört haben zum Almosen geben, auch dann über das Fasten, über das wir heute Abend nachdenken wollen, dann scheint es eigentlich für uns keine Frage zu sein. Das kann man halten. Nicht wahr, bei dem Gebot, liebt eure Feinde, oder wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, naja, das ist sowieso nicht zu halten. Aber hier, beim Beten, das geht. Hier kann sich eigentlich der Herr ganz gut auf uns verlassen. Nein, wir Christen fallen heute wahrlich nicht dadurch auf, dass wir uns vor Synagogen stellen oder in den Gemeinden, uns demonstrativ vorne hinstellen und dann lange beten. Nein, der Herr hat mit dieser Anweisung vollen Erfolg gehabt. Eher ist doch das Gegenteil der Fall, oder? Wir beten lieber nicht. Schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und wenn wir beten, dann eben doch eher geheim, versteckt und wahrlich nicht zu ausführlich. Also noch einmal, es hat den Anschein, hier hat Jesus doch vollen Erfolg. Was unser Herr im vorigen Kapitel sagt, bei der Auslegung der Gebote, na gut, das scheint nach wie vor dringend notwendig zu sein. Aber was er hier sagt, also heute ist das doch eigentlich überflüssig. So meint man zumindest. Gut, früher, damals, vor 2000 Jahren, da mag die Botschaft notwendig gewesen sein. Damals bei den Juden, da mag es wichtig gewesen sein, dass Jesus solche Dinge sagte. Aber heute? Tatsächlich unter den Pharisäern kam es vor, dass man dafür sorgte, dass man ausgerechnet in der Stunde des Gebetes sich aufhielt auf den betriebsamsten Straßen, um dort dann öffentlich vor aller Augen seine tägliche Gebetspflicht zu erfüllen. Und völlig richtig merken wir dazu an, gut, dass Jesus so etwas kritisiert. Aber eben, wie gesagt, inzwischen hat das so bei uns eingeschlagen, dass wir solche Belehrungen doch heute nun wirklich nicht mehr benötigen. Wir können in diesem Zusammenhang auch noch an andere Dinge denken, bei denen es im ersten Augenblick den Anschein hat, damit hatte unser Herr vollen Erfolg. Ich denke mir etwa an ein anderes Wort, wo Jesus einmal sagt, wenn dich jemand einlädt, dann setze dich nicht nach vorne, sondern hinten hin, bis dir gesagt wird, Freund, komme weiter nach vorne. Den Pharisäern hatte Jesus einmal vorgeworfen, wir lesen es in Matthäus 23, dass sie die ersten, also die vordersten Plätze in den Synagogen begehrten. Das hat bei uns eingeschlagen. Achten Sie mal darauf. Wenn eine Reihe frei ist, dann ist es die erste Reihe. Auf uns kann sich der Herr verlassen. Wir lieben es eher, hinten im Gottesdienstraum zu sitzen. Achten Sie mal darauf, der Gottesdienstraum füllt sich von hinten nach vorne. Nicht, und wenn dann einer die vordersten Reihen besetzt, naja, dann sorgt er schon dafür, dass wir genau wissen, warum das ist, weil er schwerhörig ist, um den Pastor auch zu hören. Aber sonst pflegt man das nicht zu tun. Super. Wie der Herr mit einigen Worten bei uns eingeschlagen ist, oder? Es scheint, dass der Herr mit solchen Worten vollen Erfolg hatte. Oder erinnern wir uns an das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner. Übrigens, bereits Luther bemerkte dazu, seitdem Christus dieses Gleichnis gesprochen hat, ziehen alle Pharisäer ein Zöllnergewand an, damit sie schon von Ferne als solche, nämlich als Zöllner, erkannt werden. Kurzum, hier scheinen die Worte Jesu über das Almosengeben, um von den Menschen bemerkt zu werden, über das Beten, um auf Menschen Eindruck zu machen, über das Fasten, um bei Menschen aufzufallen, sinnlos zu sein, überflüssig zu sein. Gut, damals war das notwendig, aber inzwischen hat der Herr damit vollen Erfolg gehabt. Das halten wir. Oder sie haben sogar die entgegengesetzte Wirkung. Ich zumindest würde mich freuen, wenn es mehr Christen gäbe, die sich trauen würden, auch in der Öffentlichkeit zu beten, etwa in der Kantine oder im Restaurant. Oder auch das hinten im Gottesdienstraum sitzen. Ist es nicht vielfach ganz anders motiviert? Ist es wirklich Ausdruck unserer Demut? Oder ist es nicht vielfach, nicht immer, aber vielfach dadurch motiviert, dass wir doch möglichst weit Abstand haben wollen von dem, was gesagt wird? Selbst wenn man den Gottesdienstraum besucht, selbst dann noch auf Distanz gehen? Wenn das der Fall wäre, dann wäre ein sich berufen auf dieses Wort Christi sicher nicht rechtmäßig. Ich möchte mich heute Morgen in der Wortverkündigung auf diesen einen Punkt konzentrieren. Also vieles in unserem Abschnitt lasse ich weg. Ich weiß, dass in diesem Abschnitt das gesamte Unser Vater zur Sprache kommt, Jesus nennt es, und über jede dieser Bitte könnten wir eine eigene Predigt machen, aber bei uns in der Gemeinde in Gießen sprechen wir regelmäßig über das Unser Vater im Rahmen der Bekenntnisunterweisung, im Rahmen des Heidelberger Katechismus, und deswegen wage ich es heute in dieser Predigt, diesen Punkt nur, dieser Bitten nur ganz wenig zu streifen und ansonsten beiseite zu lassen. Ich konzentriere mich auf das, was Jesus drumherum sagt. Es geht mir also heute inhaltlich nicht um das Gebet, sondern um unser Beten, um unser Tun des Betens. Und da sagt unser Herr, dass es im Verborgenen stattfinden soll und dass es in einer Weise erfolgen soll, die im Gegensatz steht zum Beten der Heiden, die möglichst viele Worte gebrauchen. Und ferner wollen wir auch noch einmal dann darüber nachdenken, wie es sich mit unserem angeblich so leichten, so einfachen Gehorsam verhält gegenüber diesen Anweisungen zum Gebet. Frage: Haben wir tatsächlich die Anweisung unseres Herrn Jesus Christus bereits erfüllt, wenn wir bei unserem Beten der Aufmerksamkeit der anderen aus dem Weg gehen? Nein, ganz sicher nicht. In den Versen 5 bis 9 zeigt der Herr eine falsche Weise des Betens, aber auch eine richtige, eine rechte Weise des Betens. Und die besteht darin, Gott, den Vater im Himmel, zu suchen im Gebet. Darum geht es unserem Herrn. Der Herr zeigt hier einen Kontrast auf. Es geht keineswegs nur darum, dass wir nicht vor Menschen beten. Darum auch. Aber es geht um viel, viel mehr. Es geht um etwas völlig anderes. Ich gestehe, dass es tatsächlich einen kulturellen Unterschied gibt zwischen der damaligen Zeit und der heutigen Zeit. Worin besteht dieser Unterschied zwischen heute und damals? Ich will es mal so formulieren. Damals, vor 2000 Jahren, reflektierten die Menschen noch nicht so viel, das ist relativ, so viel über sich selbst. Man betrachtete sich nicht so stark, so intensiv aus dem Blickwinkel der anderen. Man sah sich nicht so ausschließlich mit den Augen der anderen. Die Menschen damals waren durchaus unbefangener in ihrem Auftreten. Nicht heute spiegeln wir uns mehr. Bei allem denken wir sofort, was kommt an, was denken die anderen über uns. Das hat Konsequenz. Nicht, dass wir weniger Fehler haben, aber wir sind besser darin trainiert, besser darin geübt, diese zu verbergen. Wir sind listiger. In der Beantwortung der Frage, wie wir ankommen. Es ist unsere Geschicklichkeit, unsere bessere Erfahrung, unsere Zivilisation, dass wir so leicht den Eindruck erwecken, nach außen hin, wir würden dem gehorchen, was Jesus uns hier vorhält. Wir verstehen es einfach besser, unsere selbstgefälligen Motivationen zu verbergen. In diesem Sinne sind wir heute keine Kinder mehr. Wir sind geschult, trainiert, erwachsen. Und so wissen wir ziemlich genau, wie wir aussehen und mit welcher vorher genau einstudierten Verhaltensweise wir welches Ergebnis hinkriegen. Und wenn wir es nicht genug trainiert haben, dann gibt es heute Schulungen, Verkaufsschulungen etwa, die nichts anderes bewirken wollen, als genau dieses zu trainieren. Es ist heute ein in den Vordergrund gestellter Zug unserer Zeit. Alles geht um unser, ich sag mal den englischen Ausdruck, um unser Behavior. Und das ist nicht einfach, wie wir uns verhalten, sondern unsere Verhaltensspiegelungen. Im Englischen gibt es hierfür noch einen anderen Begriff, ein anderes Wort. Awareness. Was meint dieses Wort? Es meint so viel, dass wir uns in dem anderen spiegeln. Dass wir uns durch das Auge des anderen beobachten. Dass wir uns so stilisieren und eben dann vor dem anderen eine Rolle spielen. Noch einmal, wir machen das heute geschickter, verschlagener, weniger plakativ, als die Menschen damals. Darum erfolgt es auch weniger offensichtlich unauffälliger, verschleierter, getarnter, verkappter. Die Fassade muss stimmen, wie es dann drinnen aussieht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Da schaue bitte möglichst niemand hinein. Und wenn wir uns das einmal klar gemacht haben, dann müssen wir feststellen, dass es heute unter uns keineswegs anders zugeht als damals. Nicht wahr, wenn wir das begriffen haben oder wenigstens mal eine Ahnung davon bekommen haben, dann fangen wir noch einmal an, dieses Kapitel zu lesen. Matthäus 6, Vers 1. Seht zu, dass eure Gerechtigkeit nicht vor Menschen leuchtet, um von ihnen bemerkt zu werden. Eure Gerechtigkeit, wir sprachen darüber schon gestern Abend, so typiert der Herr unser christliches, geistliches, religiöses Leben. Die Gerechtigkeit, die sich ausdrückt in der Art und Weise, wie wir Almosen geben, wie wir beten und auch beim Fasten. Jesus sprach schon vorher über Gerechtigkeit. Das war kein neues Thema. Schon in Matthäus 5, Vers 20 lesen wir es. Da sagt der Herr, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das Thema der Gerechtigkeit bleibt. Aber das eine Mal geht es um den Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes und das andere Mal sind bestimmte Ausdrucksformen, fromme Gebräuche im Blick. Und dann stellen wir, wenn wir diesen Unterschied beachtet haben, dann stellen wir zunächst einmal fest, dass Jesus die Gerechtigkeit der Gebote, die Gerechtigkeit der geistlichen Ausdrucksformen unserer Frömmigkeit nicht gegeneinander ausspielt. Beides fällt unter Gerechtigkeit. Bei aller Unterscheidung, beides ist Gerechtigkeit, beides gehört zueinander. Und von dieser umfassenden Gerechtigkeit will der Herr, dass wir sie erfüllen. Es kann also keine Rede davon sein, dass der Herr das eine gegen das andere ausspielt. Der Herr sagt zum Beispiel nicht, es gibt Christen der Tat und dann auch Christen des Wortes, Christen, die sich mehr um das Soziale kümmern und dann auch Christen, die sich mehr um das Geistliche kümmern. Nein, eine solche Unterscheidung macht der Heiland nicht, ganz sicher nicht. Aber Jesus macht durchaus eine Unterscheidung, und zwar zwischen der Gerechtigkeit als Gehorsam gegenüber den Geboten und der Gerechtigkeit in geistlichen Ausdrucksformen. Bei der Gerechtigkeit als Gehorsam gegenüber den Geboten sagt der Herr ausdrücklich, möge es viel sein, möge hier euer Licht leuchten vor den Menschen. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Schauen Sie mal hinein in Matthäus 5, Vers 16. Dagegen, wenn der Herr über die Gerechtigkeit spricht, die sich ausdrückt in geistlichen Ausdrucksformen, da sagt der Herr, Vorsicht. Lass dazu nicht die Öffentlichkeit das sehen. Bete nicht ausdrücklich vor den Menschen, auf den Plätzen, an den Straßenecken und verwende nicht dann viele Worte im Gebet. Lass es nur deinen Vater im Himmel sehen. Gehe gewissermaßen in dein Hinterzimmer und sei mit deinen Worten vorsichtig, zurückhaltend. Ich weiß, es ist wichtig, dass wir beide Formen der Gerechtigkeit in der Zuordnung zueinander verstehen, aber dann auch zu unterscheiden lernen. Unsere Gerechtigkeit als Gehorsam gegenüber Gottes Geboten, zum Beispiel, wenn deine rechte Hand dich zur Sünde verleiten würde, dann hau sie ab, wirf sie von dir. Oder dein Ja soll Ja sein und dein Nein, Nein. Oder wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann kehre ihm auch die linke zu. Bei allen diesen Dingen geht es um die Gerechtigkeit als Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Und dazu sagt Jesus, lass es überfließend sein. Lass es gesehen werden. Lass dein Licht hier vor den Menschen scheinen, damit sie die guten Werke sehen. Denn wenn du damit prunkst, dann kommen die Menschen ins Nachdenken und fragen, warum tut er das? Und dann werden sie den Vater im Himmel preisen, sagt Jesus. Glaube das bitte. Auch da geht es nicht um unsere Frömmigkeit, aber sie werden dann auf den Vater im Himmel hingewiesen werden. Das ist dann keine Eitelkeit. Dann werden die Menschen nicht dich, sondern Gott preisen. Dagegen verhält es sich bei der Gerechtigkeit als religiöser Ausdrucksform anders. Darüber sagt der Herr, verhalte dich bei diesen Dingen in der Öffentlichkeit still. Diese Aufforderung ist notwendig. Auch wenn es scheint, dass wir heute vielfach aus Ängstlichkeit, aus Schüchternheit dies sowieso leisten. Denn wenn unsere Gerechtigkeit im Blick auf die Gebote schwach ist, dann ist gerade die Versuchung groß, dass wir uns ein Forum suchen, dass wir diese Schwäche mit Religiosität, mit Show überdecken, übermalen. Und dann sagt der Herr, Almosen geben, das kostet nicht viel. Mal eine Spende zu geben, ich sag mal für irgendeine Gemeinde in Afrika oder in Indien, das ist vergleichsweise wenig. Prunkt damit nicht. Entsprechend verhält es sich mit Gebet oder Fasten. Eine Gebetsnacht veranstalten ist nicht schlecht. Aber wenn damit unser Mangel an Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes übertüncht wird, dann ist es mies. Dann ist es Heuchelei, wie der Herr hier sagt. Dann handeln wir nicht anders als die Pharisäer. Vielleicht taten die es damals naiver, offenkundiger. Wir dagegen kriegen es listiger hin, verdeckter, geschickter, frömmer, verkleistert, nicht wahr? Sodass es dann einer gewissen Lebenserfahrung bedarf, um auch diesen Unterschied heute zu durchschauen. Almosen geben, beten, fasten, ja, sie werden leicht zu Ausstellungsstücken für unser religiöses Schaufenster, namentlich dann, wenn man nicht viel sonst im Laden hat. Um im Bild zu bleiben, was Jesus hier sagt, sorge dafür, dass du genug hinten im Laden hast, gewissermaßen unter der Ladentheke. Und das heißt Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Wenn man das hat, dann kann die Reklame, dann können unsere PR-Aktionen durchaus etwas zurückhaltend sein. Denn es spricht sich dann herum. Sie werden dann überlegen, warum macht der das so? Wenn wir schon mal bei Reklame sind, nicht wahr, Reklame ist heute vielfach völlig abgetrennt von dem Produkt. Reklame hat sich eigentlich vom Produkt verselbstständigt. Es geht mehr um ein Lebensgefühl, was man verkauft, anstatt um das Produkt. Und das kann uns als Christen in der Gemeinde auch passieren. Da können wir werben mit unserer schönen Gemeinschaft. Ist was wert, natürlich. Aber das ist nicht das Eigentliche. Wenn das alles ist, die Gerechtigkeit als Gehorsam gegenüber den Geboten, wenn sie sich auflöst, dann geht es nur noch um Verkaufstechniken, mit denen die wahre Christentum versucht wird, an den Mann zu bringen. Noch einmal, das kann verbunden sein mit enorm viel Almosen, mit beeindruckend vielen Gebeten und mit vielem, sehr vielem Fasten oder sonstigen religiösen Praktiken. Religiöses ohne Wahrheit. Gottesdienst ohne Gott. Das ist im Kommerz wie Reklame ohne Produkt. In der Musik wie Variationen ohne Thema. Das ist Betriebsamkeit, Geschäftigkeit um nichts. Geistliches Leben, Gerechtigkeit, zu ihr gehören Almosen, Gebet, Fasten. Jawohl, sie gehören dazu. Aber gerade diese Aspekte sind nicht als Schaufenster gemeint, sondern gerade das soll sich im Verborgenen vollziehen. Ich will das nochmal betonen. Jesus sagt hier nicht, Almosen geben, beten, fasten, das bringt sowieso nichts, lasst das weg. Konzentriert euch auf die Gebote. Oh nein, wir sagten es gestern schon, das wäre ein sehr mageres, sehr dürftiges christliches Leben. Jesus selbst, er betete viel. Lukas Kapitel 6, Vers 12 lesen wir es, dass er sich nächtelang zurückzog und betete. Er und seine Jünger, sie gaben auch Almosen. Und dass der Herr darin treu war, das merken wir einmal an einer ganz kleinen Andeutung so nebenbei. Nicht als Jesus beim letzten Passamahl zu Judas sagte, Judas, was du tust, das tue bald. Johannes 13 lesen wir es. Da entstand bei den Jüngern drumherum ein Missverständnis. Die Jünger verstanden diese Bemerkung so, als ob Jesus dem Judas den Auftrag gab, etwas noch für die Armen zu geben. Also ganz offensichtlich war das üblich. Ganz offensichtlich pflegte der Herr dies zu veranlassen, Almosen zu geben. Offensichtlich hatte er öfter einen solchen Auftrag gegeben. Deswegen verstanden sie es so. Aber eben, Almosen geben, das hatte nicht den Sinn, dass Jesus auf diese Weise für sich Reklame lief. Aber sie gehörten dazu. Wollen wir das nicht missverstehen? Beten gehört dazu. Jesus kannte die Gerechtigkeit eines Lebens vor Gott. Und wir sollten diese auch kennen. Gerechtigkeit erschöpft sich keineswegs nur im Gehorsam gegenüber der zweiten Tafel des Gesetzes. Jesus, er machte sich stark für ein Leben vor Gott, aber bitte für ein verborgenes Leben vor Gott. Vor einem Gott, der im Verborgenen sieht. Der Herr macht sehr deutlich, dass das Beten dann kein Ersatz des Gehorsams gegenüber den Geboten ist, sondern um Willen von dem anderen sein muss. Und übrigens, bilden wir uns doch bitte nicht ein, dass wir das, was in Matthäus 5 geschrieben steht, in den Auslegungen der Gebote, auch nur ansatzweise von uns gehalten werden kann, ohne zu beten, ohne das Gebet. Aber noch einmal zurück. Wenn wir beten mit der Absicht, dass die Menschen das mitbekommen, würde das unsere Gebetskonzentration nicht beeinträchtigen? Dann denken wir ja immer an den anderen. Was denkt er jetzt von mir? Wäre ich dann wirklich mit meinem Herzen dabei, wenn wir sagen, unser Vater, der du bist im Himmel und so weiter. Ist es dann wirklich ein Anliegen für mich, wenn ich bitte, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt? Wirklich? Gebet, beten, das verlangt unsere vollste Konzentration, unsere vollste Aufmerksamkeit. Häufig wird im Zusammenhang mit dem Beten auch von Wachen gesprochen. Wachet und betet. Nicht wahr? Deswegen falten wir ja unsere Hände und schließen unsere Augen. Nicht, weil es so fromm erscheint, sondern damit wir uns ganz und gar auf Gott, den Herrn, konzentrieren können. Beten und die Öffentlichkeit suchen, die Aufmerksamkeit der anderen suchen, viele Worte gebrauchen, das widerspricht einander. Das geht nicht zusammen. Wir benötigen alle Konzentration, alle Wachsamkeit, um zu wissen, was wir beten und zu wem wir beten. Und darauf zielt Jesus auch hier in seinen letzten Worten. Jesus greift hier einen Punkt aus dem Unser Vater heraus, bezeichnenderweise, nämlich die Bitte: Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Matthäus 6, Vers 12. Und darauf greift der Herr dann noch einmal zurück, in den Versen 14 und 15. Und ich lese diese Verse noch einmal. Da leitet der Herr daraus ab und sagt: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wie wir, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus weist hiermit gewissermaßen beim Beten die Schuldvergebung als Test an, gewissermaßen als Checkpoint, ob wir wahrhaftig beten, ob wir unsere Sinne beisammen haben, unsere Aufmerksamkeit wirklich auf das konzentrieren, was wir da sagen. Mit anderen Worten sagt der Herr hier nichts anderes als: Mach dir klar, sei wachsam, was du hier betest. Und gerade diese Bitte kann dir das deutlich machen. Wie auch wir beten wir da im Unser Vater. Und wenn du dein Herz und deine Worte auf die Menschen richtest, also nicht voll auf Gott dich ausrichtest, dann zeigt gerade diese Bitte, ob du wirklich betest. Ich las einmal von einer sterbenden Frau. Sie lag auf dem Sterbebett. Der Pastor besuchte sie. Viel reden konnte sie nicht mehr. Aber man betete zusammen. Der Pastor schlug vor, wollen wir noch gemeinsam das Unser Vater beten. Sie sagte ja. Dann kam sie zu dieser Bitte. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da blieb sie stecken. Nicht wie so eine Nadel auf einer Schallplatte früher, die einen Kratzer hat. Es ging nicht weiter. Es sprang immer wieder zurück. Sprang immer wieder in die gleiche Rille. Ging nicht weiter. Ja, tatsächlich, da saß ein Kratzer in ihrem Leben. Da gab es jemanden, dem sie nicht vergeben konnte, was er ihr angetan hatte. Dass sie immer wieder bis zu dieser Bitte kam und dann stecken blieb. Immerhin, es war ein Zeichen, dass sie selbst in dieser letzten Stunde sehr bewusst betete. Sie war mit ihrem Verstand und mit ihrem Herzen dabei. Nicht bei dem Pastor, der da auch noch saß, aber das war in jener Stunde herzlich unwichtig. Da war ein Kampf in ihr. Sie war wachsam, sie stellte sich bittend vor Gott. Sieht, genau das meint Jesus, wenn er sagt, sei wachsam. Schenk dem, was du betest, volle Aufmerksamkeit. Die brauchst du nämlich. Da kannst du dann keine Öffentlichkeit gebrauchen. Das funktioniert nicht, um von Menschen gesehen zu werden. Geht einfach nicht. Auch nicht die Vielzahl der Worte bringt es. Durch die du dann doch eben mehr bei dir selbst bleibst, vor dir selbst betest oder vor anderen als vor Gott. Vielleicht versuchst du ihn zu bestechen mit deinen vielen Worten. Nein, beten ist nicht etwas fürs Schaufenster, sondern etwas, um beim Bild zu bleiben, für unter der Ladentheke. Ich begann diese Predigt damit, dass ich die Vermutung, den Verdacht, die Möglichkeit aussprach, dass wir, wenn wir das hier lesen, denken, naja, das ist einfach, das können wir halten. Tatsächlich, es scheint einfach zu sein, das Beten in der Öffentlichkeit zu vermeiden und eine Vielzahl von Worten zu unterlassen. Aber das ist nicht das, worum es dem Herrn hier geht. Das gehört dazu, merken wir es? Richtig verstanden, worum es unserem Heiland hier geht, ist, dass es ihm darum geht, dass wir im Gebet vor Gott, vor unserem Vater im Himmel stehen. Vor dem Vater, der im Verborgenen sieht. Nicht auf das, was wir im Schaufenster haben. Und wenn wir so zu Gott beten, wenn wir uns so zurückziehen ins Hinterzimmer, sagen wir dann immer noch, leicht ausführbar, Gott kann sich hier auf uns verlassen. Wenn wir dann zu der Bitte kommen, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern, immer so einfach. Beten als Reden des Herzens mit Gott. Mit Gott ist mindestens so schwer wie das Halten seiner Gebote. Die Gerechtigkeit, die in unseren frommen Übungen zum Ausdruck kommt, ist in Wahrheit genauso fremdartig wie die Gerechtigkeit des Gehorsams gegenüber den Geboten. Und tatsächlich ist es in beiden Aspekten, in beiden Teilen, es kann nur sein, eine durch Christus geschenkte Gerechtigkeit. Amen.